Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lehren aus der Pandemie. Welche ziehen wir da eigentlich genau für die Schulen zum Beispiel? Wie können Lernverluste aufgefangen werden und wie lassen sich Bildungsbenachteiligungen vermeiden? Dazu gibt's heute bei uns Informationen und Vorschläge von Bildungswissenschaftlern, Eltern und Juristen. Ich bin Kate Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. Eine Priorität für mich ist ganz klar, dass zuerst Kitas und Schulen wieder geöffnet werden müssen. So hat es Bundeskanzlerin Merkel heute formuliert auf der Bundespressekonferenz. Und sie betonte auch, dass Bund und Länder beim Erreichen der sogenannten Corona-Inzidenz von 50 nicht alle Maßnahmen sofort wieder aufheben werden. Wie Schuldeutschland dabei weiter verfährt, auch im Hinblick auf anstehende Abschlüsse, dazu hat die Kultusministerkonferenz heute einen Rahmen verabredet. Abschlussprüfungen sollen auch dieses Jahr stattfinden. Durch Sicherung der Standards soll die Vergleichbarkeit sichergestellt werden, aber auch Spielräume geschaffen werden, um auf die Einschränkungen der Pandemie Rücksicht zu nehmen. So hieß es in dem Beschluss. Vor allem aber gelte, die in diesem Jahr erworbenen Abschlüsse sollen denen früherer und späterer Jahrgänge gleichwertig sein und gegenseitig anerkannt werden. Alfred Schmid berichtet.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, SPD, hält Abschlussprüfungen an Schulen weiter für machbar, und zwar trotz der Verlängerung des Corona-Lockdowns. Stand heute ist das realistisch, sagte die Brandenburger Bildungsministerin im rbb-Inforadio. Momentan wollten nämlich alle Bundesländer an Abiturprüfungen und mittleren Schulabschlüssen festhalten. Schülerinnen und Schüler sollten unterstützt werden, so die KMK-Chefin. Das Ziel sei es, dass das Abitur 2021 gleichwertig zum vergangenen und zum Folgejahr sein soll. Die Ministerin begrüßt auch, dass für Abschlussklassen Präsenzunterricht möglich bleibe. Es sei richtig, dass die Länder hier je nach Infektionszahlen unterschiedlich vorgingen. Der Deutsche Lehrerverband fordert, lernschwachen Kindern und Jugendlichen anzubieten, das Schuljahr wegen der Corona-Pandemie freiwillig zu wiederholen, ohne dass sie als Sitzenbleiber gelten. Es gibt eine Schülergruppe, die braucht ein Jahr zusätzlich, sagte Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Tagesspiegel. Spätestens bei den Abschlussprüfungen oder im Abitur würden diese Jugendlichen sonst scheitern.
Um genau diese Kinder und Jugendlichen machen sich auch viele Bildungsforscher Sorgen, und das nicht erst seit der Pandemie, denn Deutschland hat ja immer wieder in internationalen Bildungsstudien empfohlen bekommen, mehr für Chancengerechtigkeit zu sorgen. Corona verschärft jetzt, wenn man so will, diese Situation noch, und kluge Gegenmaßnahmen sind notwendig. Heute hat eine Expertenkommission in Berlin Empfehlungen vorgelegt, wie sich Bildungsbenachteiligungen kurz- und mittelfristig vermeiden lassen. Und Manfred Götzke hat zugehört.
Vieles, was die Kommission aus Bildungswissenschaftlern, Lehrerinnen, Schülerinnen und Eltern vorschlägt, klingt erstmal banal, ist in den vergangenen Monaten aber immer wieder gescheitert, ob auf Schul- oder auf Landesebene. Zum Beispiel die Sache mit der Planbarkeit. Unter einem Hin und Her, Schulen auf oder doch noch länger zu, leiden alle Schüler, besonders aber die Schwächeren. Deshalb fordert die Kommission mehr Vorhersehbarkeit, wenn es um Schulschließung und Öffnung geht. Und zwar bundeseinheitlich, sagt der Leiter der Expertenrunde Karl Marz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung.
Wir brauchen für alle Beteiligten im System eine klare, nachvollziehbare und transparente Strategie, in welcher Weise Bildungseinrichtungen offen gehalten werden oder geschlossen werden. Das ist etwas, was wir in der Diskussion relativ einfach bewerkstelligen könnten.
Ein Seitenhieb an die Kultusministerkonferenz, die sich nicht mal auf grobe Linien und Kriterien für Schulöffnung einigen konnte. Auch klare und feste Strukturen für den Fernunterricht sind für die sozial benachteiligten Schüler besonders wichtig, erklärt Marz.
Hier gibt es ganz einfache Regeln, die schon viele Schulen praktizieren, die, glaube ich, aber flächendeckend umgesetzt werden müssen. Das sind verbindliche Wochen- und Stundenpläne, feste Ansprechpartnerinnen, wenn möglich bei den betroffenen Schülern auch tägliche Kontakte.
Außerdem sollten vor allem die schwächeren Schüler so schnell wie möglich wieder im tageweisen Wechsel in stabilen Kleingruppen von bis zu 4 Kindern täglich in der Schule lernen dürfen. Unterstützt etwa durch Erzieher, Schulsozialarbeiter oder Studierende. Überhaupt seien ehrenamtliche Lernpaten wichtig, die etwa nachmittags die Aufgaben mit den schwächeren Schülern durchgehen. Noch naheliegender und dennoch zu oft vernachlässigt, die Technik. Die Laptops müssen da sein.
Strukturell ist dafür sicherlich Sorge zu tragen, dass die Gelder, die die digitale Ausstattung in den Familien ermöglichen sollen, auch wirklich da ankommen und dass sichergestellt werden kann, dass diese Kinder und Jugendlichen dann auch an den verschiedenen Unterrichtsformen wie wir sie jetzt erleben, festleben.
Die Expertenkommission hat sich auch mit der Frage befasst, wie Schulen mit Prüfungen und Versetzungen umgehen sollten. Kurz gesagt empfehlen sie möglichst wenige Tests, kein Sitzenbleiben.
Leistungsfeststellungen sind auch in der aktuellen Situation wichtig. Sie sollten aber reduziert werden können, wenn der Präsenzunterricht im großen Umfang ausgefallen ist. Wenn man Leistungsfeststellungen macht, dass diese nicht der Selektion dienen, sondern dass hier Formate wie das Verholen von Schuljahren unter dieser Situation, unter der wir jetzt gerade das Bildungssystem erleben, nicht zum Tragen kommen.
Es sollte bei Tests also weniger darum gehen, die Schüler notenmäßig zu bewerten, sondern festzustellen, was sie bereits erfasst haben und was nicht. Im Fachjargon Lernstandserhebung.
Man kann hier beispielsweise nach Hamburg schauen. Hamburg hat die Vergleichsarbeiten weiterentwickelt, was dann letztendlich wirklich im Längsschnitt individuelle Verläufe ermöglicht. Und mit diesen Daten haben Lehrkräfte natürlich eine ganz andere Möglichkeit, die einzelnen Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse einschätzen zu können.
Auf Abschlussprüfungen für die Haupt- und Realschulabschlüsse sollten die Schulen dagegen komplett verzichten. Mit Blick auf die Zeit nach dem 14. Februar sollten Schulen und Bildungspolitik schon jetzt einheitliche Modelle für den Wechselunterricht erarbeiten. Vor allem dazu, wie die Zeit in der Schule genutzt werden soll.
Hier scheint es wichtig zu sein, dass man sich auf Prinzipien verständigt. Beispielsweise, dass die Erarbeitung neuer Lerninhalte, die Förderung von Strategien, der Motivation, der Selbstregulation sowie die Vor- und Nachbereitung des häuslichen Lernens Präsenz stattfindet. Die Übung und die Vertiefung des Gelernten von zu Hause erfolgen muss.
Außerdem sollten sich die Schulen im neuen Schuljahr auf die versetzungsrelevanten Fächer konzentrieren und den Schülern dort auch zusätzliche Lernzeit anbieten. Ganztag im digitalen Fern- oder Wechselunterricht also. Genau diese zusätzlichen Lernzeiten und Förderoptionen, etwa im Ganztag, sind für eine weitere Phase ebenfalls wichtig, die hoffentlich noch bis zu den Sommerferien eintritt. Die Rückkehr zur Schulnormalität ohne Corona.
Seit einiger Zeit versuchen wir ja hier in Campus und Karriere die Erfahrungen zu sammeln, die Sie als Hörerinnen und Hörer so mit Schule, Ausbildung und Studium unter Corona machen. Für die Mails und Anregungen, die uns über deutschlandfunk.de/campus erreichen, an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Ein Vater aus Weimar, der hat uns das hier berichtet.
Mein Name ist Björn Jeske, ich lebe in Weimar und bin zeitweise allein betreuender Vater einer 7 Jahre alten Tochter, die in die 1. Klasse geht. Ich bin schon der Meinung, dass nach einem Jahr Pandemie es nicht zu viel verlangt ist von der Politik, den Blick mal jenseits der Schließungsorgien und Schließungsdiskussionen zu heben und sich mal grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, wie denn die erlittenen Bildungsverluste ausgeglichen werden können. Und ich bin schon der Auffassung, dass das Bildungssystem in der Lage sein sollte, nur als Beispiel jetzt bis zur Klassenstufe 4, die Bildungsverluste auszugleichen über Anpassungen in der Stundentafel. Und es darf in keinem Fall abhängig sein davon, ob man nun engagierte Lehrkräfte hat, eine gut organisierte Schule hat oder eben nicht. Also ich glaube schon, wenn man in Klassenstufe 1 eben sagen würde, dass das und das ist jetzt ausgefallen, das können wir nicht, dass es nicht das Problem sein sollte, dass in den Klassenstufen 2, 3, 4 mit einzubauen beziehungsweise entsprechende Stundentafeln zu überarbeiten.
Das wäre also ein Vorschlag, ein Gedankenspiel aus den Reihen der Elternschaft, um Bildungsverluste, die jetzt während der Pandemie entstehen, aufzufangen. Sabrina Wetzel ist stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrates, kommt aus Baden-Württemberg. Guten Tag, Frau Wetzel.
Guten Tag.
Wie zufrieden sind Sie denn seitens des Bundeselternrates mit der aktuellen Schulsituation unter Corona?
Ganz schlecht, sehr unzufrieden. Ich kriege jede Menge Beschwerden von Schülern, von Eltern, auch von Lehrern, auch von Verbänden, die anmahnen, wie wichtig es wäre, in den Präsenzunterricht zu gehen. Auch Kinder, die in die Schule wollen, wirklich wollen.
Also, dass die Kinder in die Schule wollen, dass alle wieder wollen, dass es in den Normalzustand kommt, ich glaube, das können wir als gegeben voraussetzen. Aber es gibt halt immer noch die Pandemie und die Gefährdung. Jetzt lassen Sie uns mal auf das gucken, was jetzt nicht passiert und was dann eben auch zu Bildungsverlusten führt. Wie ist da Ihre Vorstellung, wie Politik damit umgehen sollte und Schulen dann später?
Es müssen erstmal klar definierte Ziele, wie die Kinder, die jetzt abgehängt wurden, abgeholt werden, wie alle Kinder abgeholt werden an ihrem momentanen Wissensstand, wie er aufbereitet werden kann und wieder angepasst werden kann, damit alle wieder auf dem gleichen Stand sind und wann dies erfolgen soll. Das erwarten wir von der Politik.
Was ist denn Ihr Vorschlag?
Ja, eigentlich, dass ein Plan herkommt, dass wir mal wirklich klar definieren, wie zum Beispiel könnten Prüfungen aussehen, wie ist der Übergang von einer Schulform in die andere, diese Klassenwiederholungsgeschichte zum Beispiel, das muss natürlich freiwilliger Basis sein, beziehungsweise in Absprache zwischen Eltern, Haus und Lehrern, dass man einfach sagt, das Jahr würde dem Kind gut tun oder auch nicht, es ist ja nicht jedes Kind gleich. Es müssen vielleicht die Prüfungen verändert werden, es muss vielleicht auch der Lerninhalt, also die Curricula geändert werden, angepasst werden an die momentane Situation.
Die Kultusministerkonferenz spricht ja auch immer davon, dass sie mit den Eltern in Absprache agiert. Passiert da genug? Also ich meine, irgendwann wird der Lockdown hoffentlich vorbei sein und dann sollten wir eigentlich diese Pläne haben.
Ja, das wäre schön. Momentan passiert noch zu wenig und zu uneinheitlich. Es müssten mal einheitliche Lösungen her. Jeden Tag was Neues, jedes Bundesland was anderes. Es ist unheimlich anstrengend für Eltern, sich ständig zu informieren, wo, wann, was gilt, welche Regelung gerade jetzt für meine Region gilt, wann auch immer. Ich habe keine wirklichen Angaben, wann greift was, wann ist wieder Schule möglich, unter welchen Bedingungen. Es ist alles sehr unbefriedigend. Und auch natürlich diese Zeugnisgeschichte. Die Kinder haben ja teilweise noch zu wenig Arbeiten geschrieben oder jetzt auch schon unter schwierigen Bedingungen. Ob die wirklich aussagekräftig sind, möchte ich bezweifeln.
Sagen Sie doch mal, wie Sie sich vorstellen, dass Lerndefizite nachgeholt werden können. Also durch Samstagsunterricht, durch mehr Unterricht, durch bessere Verzahnung oder was wäre Ihre Vorstellung?
Es wäre zum Beispiel auch möglich, dass man Unterstützungsangebote für die Schüler, die sich nicht richtig beschult fühlen oder einfach noch hinten dranhängen, außerschulisch beschult und zwar kostenlos, durch Nachhilfelehrer, Fachkräfte, wie auch immer. Ich glaube, da gibt es genügend Leute, die da mithelfen könnten. Dann möglicherweise eine bundesweite einheitliche Lernplattformen für Schüler, auf die alle Zugriff haben. Auch kostenlos wäre natürlich sinnvoll, einfach um beides abzudecken. Auch für die Risikoschüler.
Letztes Wort noch zur Arbeit der Kultusministerkonferenz, die ja immer sagt, sie agiert für alle Schülerinnen und Schüler und auch natürlich für die Lehrerschaft. Sie wollen keinen Unterricht möglichst ausfallen lassen. Welche Bitte haben Sie an die neue KMK-Präsidentin Britta Ernst aus Brandenburg?
Die Entscheidungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es nützt auch nichts, wenn man immer wieder sagt, man ist bei den Eltern, man versteht es, aber letztendlich, die Eltern verstehen es nicht und die Schüler verstehen es auch nicht. Es nervt am meisten, dass es immer sehr kurzfristige Entscheidungen sind und dass die Wünsche und die Anregungen, die ja wirklich jetzt von vielen Seiten kommen, aus der Schülerschaft, aus den Lehrergremien, aus den Gewerkschaften, von den Eltern, wir haben das Gefühl, wir werden überhaupt nicht gehört, überhaupt nicht wahrgenommen und überhaupt nicht mit einbezogen. Und das macht wütend.
Sabrina Wetzel war das, die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrates, der sich dringend von der Politik, wie wir gehört haben, Pläne wünscht, wie Lernverluste, die in der Pandemie entstehen, aufgefangen werden sollen mit breit angelegter Nachhilfe beispielsweise. In diese Forderungen nach einem dringenden Mehr platzt heute eine Meldung aus Berlin über ein gar nicht mehr, denn die Lernbrücken, die dort zur Unterstützung bei den Schulschließungen eingerichtet waren, sollen geschlossen werden. Dabei berichtet Claudia van Laak, war diese Arbeit erfolgreich und zwar von der ersten Corona-Phase an.
Im letzten April stürzten sie sich in die Arbeit. Just Schmidt und sechs weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins Drop-In. Sie kauften Kameras und Laptops, machten sich fit in puncto Lernplattformen, bauten Kontakte zu Schulen auf. Wir haben 60 Schülerinnen und Schüler erfolgreich im Frühjahr beim Lernen zu Hause unterstützt, resümiert Vereinsvorstand Just Schmidt.
Dann zum Ende des Lockdowns haben wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, die wir dann ja auch sehr gut kannten, geschaut, was sind die Lockdown-bedingten und Corona-bedingten Lernrückstände, die entstanden sind und haben uns gezielt darum gekümmert und schulbegleitend quasi dafür gesorgt, dass Dinge aufgeholt werden und dass auch Komponenten von Schule, die sonst weggefallen sind, Klassenzusammenhalt oder die eigene Persönlichkeitsentwicklung, dass das auch aufgeholt werden kann, weil der Lockdown eben so ein heftiger Schlag für die jungen Menschen war.
Das Programm war hilfreich und erfolgreich, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung der Berliner Bildungsverwaltung. Die Lernbrücken waren allerdings von vornherein zeitlich befristet. Glaubten doch alle, die Pandemie sei bald beendet, die Kinder könnten ab Herbst wieder in die Schule gehen. Das Programm lief also zum 1. November aus. Jetzt sind die Schülerinnen und Schüler wieder auf sich alleine gestellt, kritisiert Jost Schmidt.
Zumindest was diese etablierte Struktur angeht. Die Schülerinnen und Schüler haben sich ja auch daran gewöhnt, eine bestimmte Technik zu benutzen, bestimmte Ansprechpersonen bei jetzt beispielsweise uns als Drop-in zu haben. Und das fiel dann weg. Diese Schülerinnen und Schüler melden sich quasi tagtäglich bei uns und versuchen irgendwie unsere geringfügigen ehrenamtlichen Strukturen zu nutzen, weil sie dieses Angebot so gerne wahrgenommen haben und sich auch einfach daran gewöhnt haben. Das ist wahnsinnig wichtig, so eine Routine im Lernen zu haben. Und genau das fehlt jetzt.
Warum wird ein Programm eingestellt, das alle Beteiligten für erfolgreich halten? Der Verein Drop-In und viele andere freie Träger haben Erfahrungen gesammelt, Kontakte zu Schülerinnen und Schülern aufgebaut, Technik angeschafft. Alles umsonst? Die Bildungsverwaltung teilt schriftlich mit:
Es gibt und gab andere Maßnahmen wie die Winterschule bzw. die Herbstschule. Zudem gibt es derzeit eine Lernförderung für sozial benachteiligte Schüler vor Ort in den Schulen in Kleingruppen. Die Vor-Ort-Erfahrungen der Lernbrücken sind zudem an Schulsozialarbeiter und Lehrkräfte weitergegeben worden, sodass ein Wissenstransfer stattgefunden hat.
Außerdem hätte das Parlament für das Programm kein Geld mehr zur Verfügung gestellt. Stimmt nicht, so die Reaktion von Abgeordneten. Wenn die Bildungsverwaltung gewollt hätte, wären die Lernbrücken weiter finanziert worden.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Wenn das Zuhause zum Lernort wird und auch zum Arbeitsplatz, dann ist das mit einigen Kosten verbunden und nicht jeder hat die notwendige Technik und das Geld, zum Beispiel für einen Laptop, für Papier und so weiter. Diese Versorgungslücke ist auch ein Fall für die Justiz immer wieder. Das Thüringer Landessozialgericht hat etwa gerade in einem Eilverfahren entschieden, dass finanzschwächeren Schülerinnen und Schülern eine Kostenübernahme zusteht für einen Computer plus Druckerpatron. Geklagt hatte eine Schülerin der 8. Klasse, weil das Jobcenter diese Hilfen ablehnte. Arndt Kempkens ist Fachanwalt und er beschäftigt sich immer wieder mit Verbraucherfragen wie diesen. Guten Tag, Herr Kempkens.
Guten Tag.
Wie häufig sind denn solche Klagen jetzt auf Kostenübernahme beim pandemiebedingten Hausschulunterricht geworden?
Also wir erleben tatsächlich, dass in der Praxis Eltern oftmals aufgeschmissen sind, sich eben zu versorgen, den Teilhabeanspruch tatsächlich auch durchzusetzen. Und die Behörden sind da manchmal etwas schwerfällig und das gibt es tatsächlich regelmäßig. Und im Eilverfahren bedeutet, dass es quasi von heute auf morgen geht, denn es ist ja Eile geboten.
Warum muss denn überhaupt geklagt werden? Sollte diese Teilhabe nicht über das Bildungspaket geregelt sein? Wieso kann ein Jobcenter diese Dinge ablehnen?
Naja, das ist so ein bisschen die Frage, was wird benötigt, um eben der Bildungsgerechtigkeit, das ist ja ein ganz wichtiges Gut, um dem eben gerecht zu werden. Und da sind manche Behörden der Meinung, naja, das musst du halt dann selber anschaffen. Das, wenn es über Sozialleistungen schon abgedeckt ist, gibt es das natürlich nicht zusätzlich. Aber in diesen Fällen ist das einfach ein Sonderbedarf. Und da ist oft Streit, ob das jetzt übernommen werden muss, ja oder nein. Und da erleben wir regelmäßig eben Prozesse an den Sozialgerichten.
Was kann man denn jetzt sagen für diese finanzschwächeren Haushalte? Auf was haben Sie definitiv Anspruch und gibt es da vielleicht auch sowas wie so ein Basispaket?
Ja, das könnte man sagen. Also es muss dieser Zugang gewährleistet sein, denn ansonsten geht es doch nicht. Es gibt eine ganze Reihe an Schulen natürlich, die das ohnehin auf irgendeinem Wege schon machen, wo eben Computer zur Verfügung gestellt werden oder Laptops oder eben andere Computermöglichkeiten. Und das wird schon zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich dann kein zusätzlicher Anspruch, sondern das ist quasi nur, wenn da keine Möglichkeit besteht. Denn manche Schulen haben ja beispielsweise auch Fördervereine, die da Unterstützungen bieten. Die muss man natürlich primär anrufen und da muss man versuchen, Geld zu bekommen. Nur wenn das dann eben nicht klappt, dann bleibt eben einfach der Staat, die Stadt, die da zuständig ist, weil so Bildungsangebote ist Ländersache und das wird dann durch die Städte eben verwirklicht.
Ist denn genügend bekannt, wie viele Möglichkeiten man hat, noch zusätzlich zu beantragen und wie ist überhaupt der Weg?
Ich glaube nicht. Man stellt also einen Antrag hier an das zuständige städtische Amt. Es gibt auch Bildungspakete beispielsweise. Es gibt Zuschüsse für das Kantinenessen beispielsweise. Es gibt Zuschüsse für Nachhilfeunterricht und dergleichen. Und diese Gelder kann man bei den Städten abrufen. Und da gibt es bei den Städten auf den Homepages Antragsformulare. Die kann man wunderbar herunterladen. Wenn man Schwierigkeiten hat bei der Ausfüllung, bitte unbedingt an die Schule wenden, denn die Schule hilft sicherlich.
Es geht auch um Lernförderung, die man beantragen kann. Was ist damit konkret gemeint?
Das Bildungspaket ist ja 2019, ist das ja wieder neu verabschiedet worden, verstärkt worden. Und das gilt seit August 2020. Und da ist eigentlich ordentlich aufgesattelt worden. Das hat jetzt mit Corona gar nichts zu tun, ist nur zufällig mit der Corona-Zeit zusammengekommen. Und da gibt es bei der Lernförderung eine Möglichkeit, eben, dass man bei Nachhilfen gefördert wird. Da gibt es Unterstützungszahlungen durch die Städte. Und die Institute, die so etwas durchführen, die findet man im Internet. Dann kann man dort das Kind zur Nachhilfe schicken. Zur Lernförderung, wenn die Schule das nicht anbietet, das ist auch Voraussetzung. Wenn die Schule das macht, kriegt man natürlich nicht zusätzlich Geld. Wenn die Schule das nicht macht, kriegt man zusätzliches Geld. Und es ist vor allen Dingen neu, dass das sogar schon gewährt wird, wenn man nicht versetzungsgefährdet ist. Denn die Voraussetzung bisher, also vor Inkrafttreten dieses neuen Pakets ab August letzten Jahres, da musste man versetzungsgefährdet sein, um so eine Nachhilfe zu bekommen. Diese Voraussetzungen sind runtergeschraubt worden. Es reicht also aus, wenn man sagt, ja, da ist eine Erfordernis. Diese Versetzungsgefährdung muss gar nicht sein. Das bedeutet, dass diese Förderung, die ja total wichtig ist, dass sie schon viel früher ansetzt, nämlich schon, wenn so eine Gefährdungssituation entstehen könnte. Und das ist der richtige Weg, dass man schon sehr frühzeitig diese Kinder erkennt, diese Kinder auch fördert, damit sie unbedingt auch teilhaben und genau sich auch entwickeln können.
Welche Fördermöglichkeiten es gibt, zum Beispiel an staatliche Hilfen zu kommen, um eben Teilhabe auch im Hausunterricht in Pandemiezeiten zu gewährleisten. Darüber hat uns informiert Arndt Kempkens. Er ist Anwalt für diese Fragen, für Verbraucherfragen in Gelsenkirchen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kempkens.
Herzlich gerne.
Bildbänder über Industriekathedralen und eine Stagnation bei Virtual Reality. Darum geht es gleich unter anderem in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Ich sage danke fürs Interesse und fürs Zuhören bei Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.